SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Und das sind die Themen heute Mittag. Vorerst kein Handlungsbedarf. Das Heilmittelinstitut Swissmedic ändert die Zulassungsbedingungen für das umstrittene Tamiflu nicht.
Es gibt keinen akuten oder dringlichen Anlass.
Von wegen Strom sparen. In der Schweiz ist der Stromverbrauch letztes Jahr angestiegen. Die Angst vor der Flüchtlingswelle. Laut dem italienischen Geheimdienst warten hunderttausende Menschen in Libyen auf ihre Fahrt übers Meer. Um 13 Uhr, den Drohnen gehört die Zukunft.
Da kann man definitiv sagen, die werden langfristig am Himmel bleiben und das wird anziehen. Das wird Zukunft sein.
Die Frage ist, wie eine solche Zukunft mit unbemannten Flugobjekten aussieht. Antworten im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Damian Rast mit den Nachrichten.
Die Kritik am Roche-Grippemittel Tamiflu hält an. Das Medikament wirke nur sehr schwach und habe bisher unterschätzte Nebenwirkungen, wie Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen, erklärten unabhängige Fachleute. Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit warnt gegenüber Radio SRF vor voreiligen Schlüssen. Es sei zu früh, um diese Analyse als letzten Schluss zu betrachten. Man müsse nun wirklich die Details analysieren. Dieser Meinung ist auch die Medikamentenzulassungsstelle Swissmedic. Dies zumal auch die Herstellerfirma Roche den Schlussfolgerungen der Fachleute entschieden widerspreche. Die Schweizer Pharmakonzerne Novartis und Roche müssen sich der französischen Wettbewerbsbehörde erklären. Im Zusammenhang mit den Augenmedikamenten Avastin und Lucentis wurde eine Untersuchung eingeleitet, bestätigt eine Novartis-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Novartis und Roche hätten zusammengearbeitet, um den Einsatz von Avastin zu unterbinden. Stattdessen sollte das wesentlich teurere Lucentis eingesetzt werden. Der Stromverbrauch in der Schweiz ist im vergangenen Jahr gestiegen im Vergleich zu 2012. Und zwar um 0,6% auf 59 Milliarden Kilowattstunden. Das ist der zweithöchste je erzielte Wert. Das Bundesamt für Energie begründet die Zunahme mit dem Bevölkerungswachstum sowie mit dem Wetter- und dem Wirtschaftswachstum. Die Stromproduktion nahm letztes Jahr ebenfalls zu. Die Verteilung war allerdings etwas anders als im Jahr davor. Während die Wasserkraftwerke 2013 weniger Strom produzierten, stieg die Produktion der 5 Atomkraftwerke. Die EU-Kommission will die geplante Fusion der Zementkonzerne Holcim und Lafarge genau prüfen. Das kündigte der EU-Wettbewerbskommissar an. Angesichts der Größe der Firmen könne die Untersuchung der EU-Behörde mehrere Monate in Anspruch nehmen. Holcim und Lafarge hatten am Montag angekündigt, bis Mitte 2015 zu fusionieren. Zusammen kommen die beiden Unternehmen auf einen Umsatz von 32 Milliarden Euro. Je größer eine Stadt, desto mehr Personen leben allein. Dies zeigt die neueste Auflage des Statistischen Jahrbuchs des Schweizerischen Städteverbandes. Im Schnitt sind in Schweizer Großstädten fast die Hälfte der Wohnungen nur von einer Person bewohnt. Je kleiner eine Stadt, desto mehr Personen leben gemeinsam in einer Wohnung. Außerdem bleibt der Wohnraum in den Städten knapp, wie die Statistik weiter zeigt. Das Bernische Historische Museum und Bolivien haben sich geeinigt. Experten sollen beurteilen, ob der Anspruch Boliviens auf eine Steinfigur, die im Museum steht, berechtigt ist. Treffe dies zu, sei das Museum grundsätzlich bereit, die Figur an Bolivien zurückzugeben, schreibt es in einer Mitteilung. Die rund 16 cm hohe Statue aus grünem Stein ist seit 1929 im Besitz des Museums. Dieses hatte die Figur von den Erben des Schweizer Naturforschers Johann Jakob von Tschudi gekauft. Tschudi wiederum brachte die Figur Mitte des 19. Jahrhunderts in die Schweiz. Er hatte sie in den bolivianischen Hochanden getauscht, gegen eine Flasche Cognac. Griechenland kehrt an den Kapitalmarkt zurück. Es beschafft sich also Geld, das nicht aus dem internationalen Rettungsprogramm stammt. Dafür gibt der Staat zum ersten Mal seit 2010 Anleihen heraus, mit einer längeren Laufzeit. Wie groß das Interesse ist und wie teuer diese Kapitalbeschaffung Griechenland zu stehen kommt, zeigt sich am Nachmittag. Vizeministerpräsident Evangelos Venizelos sprach im griechischen Fernsehen von einem Erfolg, ohne Einzelheiten bekannt zu geben. Der Anleihenverkauf ist laut Experten ein wichtiger Test für die Kreditwürdigkeit des Landes. Es ist ein Schritt weg von der Abhängigkeit vom Rettungsprogramm. Die ukrainische Regierung versucht, die Krise im Osten des Landes mit Versprechen in den Griff zu bekommen. Übergangspräsident Alexander Turchinow sicherte den Separatisten Straffreiheit zu, wenn sie ihre Aktionen beendeten. Gestern hatte die ukrainische Regierung ein Ultimatum ausgesprochen. Die prorussischen Separatisten sollten ihre Aktionen innerhalb von 48 Stunden aufgeben, hieß es. Andernfalls drohe ein gewaltsames Ende. Die Separatisten fordern eine Abspaltung der russisch geprägten Gebiete im Osten der Ukraine nach dem Vorbild der Halbinsel Krim. Russland erhebt schwere Vorwürfe gegen das westliche Verteidigungsbündnis NATO. Die NATO nutze die Ukraine-Krise, um die eigene Bedeutung zu unterstreichen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. NATO-Generalsekretär Anas Fogh Rasmussen habe in der Ukraine-Frage zudem bisher keine konstruktiven Vorschläge gemacht und trage damit zur instabilen Lage in der Region bei. Die NATO hatte ihre Kooperation mit Russland eingestellt und die Regierung in Moskau aufgefordert, die Truppen an den Grenzen zur Ukraine zurückzuziehen. Der Sohn des türkischen Ministerpräsidenten Recep Erdogan hat eine Millionenspende erhalten. Das bestätigt die türkische Regierung. Die Bildungsstiftung habe fast 100 Millionen Dollar aus dem Ausland bekommen. Die türkische Oppositionspartei CHP vermutet, dass es sich dabei um Schmiergeld handelt. Von wem genau das Geld stammt, ist nicht bekannt. Mit einem Generalstreik haben tausende Menschen in Argentinien gegen die Regierung protestiert. Drei der fünf wichtigsten Gewerkschaften unterstützen die Protestaktion. Die Proteste richten sich gegen die hohe Inflation und die grassierende Kriminalität in dem südamerikanischen Land. Das Wetter. Bis morgen Abend bleibt es meist sonnig. Im Osten ist es heute Nachmittag teilweise bewölkt. Im Süden und an den Voralpen gibt es morgen Nachmittag ein paar Wolken. An einzelnen Orten kann es etwas regnen. Die Temperatur 20 Grad.
Und so geht's weiter bei uns. Unsicheres Sicherheitsprogramm. Wer zahlt, wenn jemand mit ihren gestohlenen Daten im Internet ihr Bankkonto leerräumt? 600.000 Flüchtlinge warten in Nordafrika und wollen bald nach Europa. Umstrittene Gedenkschneise. Warum in Norwegen kaum jemand ein Denkmal für die Breivik-Opfer will. Und Chancen und Gefahren von unbemannten Flugobjekten.
Die Leute wollen das filmen, was ihnen Spaß macht, aber ganz bestimmt nicht der Nachbarn, der im Garten auf seiner Liege sich sonnt.
Der Bericht von der Drohnenfront. Doch zuerst zur Wirksamkeit von Tamiflu. Tonnenweise dieses Grippemedikaments bunkerten Regierungen rund um die Welt aus Angst vor einer Grippepandemie und gaben dafür Milliarden aus. Offenbar umsonst. Eine Studie von unabhängigen Fachleuten, die sich auf umfassende Daten zu Tamiflu stützt. Diese Studie sagt, Tamiflu von Roche sei weniger wirksam, als der Öffentlichkeit vermittelt wurde und es gebe unterschätzte Nebenwirkungen. Roche dementiert das Studienergebnis. Die Experten hätten nicht alle Daten zu Tamiflu untersucht, heißt es aus Basel. In der Schweiz ist das Heilmittelinstitut Swissmedic für die Zulassung von Medikamenten zuständig, also auch für Tamiflu. Auf die Meinung von Swissmedic stützte sich der Bund, als er 2009 unter anderem eine Tamiflu-Notreserve anlegte. Ich fragte Klaus Bolte, Leiter der klinischen Abteilung bei Swissmedic, wusste Swissmedic vom Vorwurf, dass Tamiflu weniger wirksam sein soll, als von Roche behauptet?
Dieser Vorwurf ist mehrfach auch in der Öffentlichkeit diskutiert und gelegentlich auch immer wieder publiziert worden, insbesondere vom British Medical Journal. Uns ist das nicht neu.
Und trotzdem hat Swissmedic dieses Medikament zugelassen, auch wenn es nicht wirklich helfen soll.
Ich würde nicht sagen trotzdem, Herr Loy. Man muss die Sache sehr differenziert betrachten. Es gibt Patientengruppen, bei denen dieses Arzneimittel sowohl in der Behandlung als auch in der Vorbeugung hilft. Und es gibt solche, bei denen dieses Arzneimittel nicht hilft, weder in der Behandlung noch in der Vorbeugung. Und genau das haben wir entsprechend dieser Patientengruppen in unserer Fachinformation sehr differenziert dargestellt.
Nach dem Motto, wenn es nichts nützt, dann schadet es auch nichts.
Noch einmal, das Nutzen-Risiko-Profil, wie wir sagen, wird sehr sorgfältig für jede Anwendung, also jede Indikation und die jeweilige Patientengruppe abgewogen.
Haben Sie sich denn bei Ihrer Beurteilung lediglich auf die Unterlagen gestützt, die Sie von Roche bekommen haben?
Es ist einfach internationaler Standard und eine Verpflichtung der Firmen, uns alle notwendigen Unterlagen einzureichen, die für die Beurteilung eines neuen Arzneimittels oder einer neuen Anwendung notwendig sind. Die Firmen sind verpflichtet, gesetzlich verpflichtet. Sollte sich herausstellen, dass wesentliche oder relevante Informationen nicht eingereicht wurden, kann dies und dies wird dann auch entsprechend rechtlich verfolgt.
Könnten Sie denn das überhaupt prüfen?
Es gibt Möglichkeiten, das zu überprüfen. Zunächst einmal muss ich sagen, es basiert auf Vertrauen. Das ist ganz klar, das ist eine internationale Konvention. Wir vertrauen den Firmen, dass sie alle generierten Daten für eine Zulassung bei den entsprechenden Behörden einreichen. Das
aber
ist ja nicht nur bei uns.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser in diesen Fällen.
In der Tat. Und wir kontrollieren, ob zum Beispiel registrierte Studien, es gibt dort verschiedene Register, vorwiegend in den USA für Studien, die durchgeführt werden und auch schon abgeschlossen sind, ob dort irgendwelche Studien auftauchen, deren Ergebnisse relevant sind erstens und zweitens uns nicht mitgeteilt wurden.
Klaus Bolte, zum Schluss, überprüfen Sie von Swissmedic nun aufgrund des neuen Berichts die Zulassung für Tamiflu?
Interessanterweise kommt die Cochrane Review Gruppe zu ähnlichen Schlussfolgerungen, wie Sie sie bereits, Herr Loy, in unserer Fachinformation differenziert dargestellt finden. Es gibt also keinen akuten oder dringlichen Anlass, unsere Arzneimittelinformation anzupassen. Selbstverständlich werden wir uns alle relevanten Daten noch einmal detailliert ansehen. Und auch die Firma hat hier eine Verpflichtung, uns über entsprechende Änderungen zu unterrichten. Es besteht eine Meldepflicht diesbezüglich. Wenn wir das überprüft haben, behalten wir uns natürlich eine Anpassung dieser viel zitierten Arzneimittelinformation vor. Aber im Augenblick sehe ich akut keinen Anlass dafür.
Das sagt Klaus Bolte, er ist Leiter der klinischen Abteilung bei Swissmedic. Rendezvous 17 vor 1. Gestern hat der Bund vor einem Sicherheitsleck im Internet bei der SSL-Verschlüsselungssoftware gewarnt. Die Melde- und Analysestelle für Informationssicherung sagt, nur wer keine heiklen bzw. verschlüsselten Transaktionen mehr tätige, der könne sich schützen. Doch nehmen die Kunden diese Warnung auch ernst? Daniel Dester und Tobias Fessler haben bei einigen Online-Händlern nachgefragt.
Die Konsumentinnen und Konsumenten scheinen nicht allzu besorgt zu sein. Beim Online-Elektronikversand Brack haben die Bestellungen in dieser Woche sogar zugenommen, sagt Mediensprecher Daniel Rey.
Wir merken keine Reaktionen im Bestellverhalten der Kunden. Es ist sogar so, dass diese Woche stärker begonnen hat als die Vorwoche. Und das kann natürlich auch gut sein, dass das mit diversen Marketingaktivitäten, die momentan laufen, zu tun hat.
Brack benutze das SSL-Protokoll zur Übermittlung von Bestelldaten und für die Bezahlung mit der Kreditkarte. Seit Montag sei aber das neueste Update installiert und damit die Übermittlung wieder sicher. Ähnlich klingt es bei cd.ch, einem großen Versandhändler für Bücher und CDs.
Also bisher haben wir gar nichts gemerkt,
sagt Philipp Stocker, Marketingleiter bei cd.ch. Allerdings:
Wir merken aber, dass Kunden vielleicht eher auf Zahlungsarten wie zum Beispiel die Rechnung ausweichen und dabei die Kreditkarte ein bisschen zurückhaltend sind.
Auch bei Coop at Home seien bereits vereinzelte Kunden auf andere Zahlungsmittel ausgewichen, sagt die Coop-Mediensprecherin Denise Stadler auf Anfrage. Je mehr die Medien über dieses Datenleck berichten, desto mehr würden die Kunden sensibilisiert, was die Bezahlung via Kreditkarte übers Internet angeht, vermutet sie.
Und wir bleiben noch einen Moment beim Thema. Wie sieht es eigentlich aus, wenn jemand in diesen Tagen trotz Sicherheitslücke im Internet mit der Kreditkarte eingekauft hat oder noch einkauft? Wer trägt einen allfälligen Schaden? Die Frage geht an David Rosenthal, Rechtsanwalt und Spezialist für Internetrecht.
Ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall ist, denn letztlich trägt das Risiko in den Kreditkarten-Klaufällen typischerweise der Händler, bei dem dann die gestohlene Kreditkarte eingesetzt wird. Der Kunde kann ja in diesen Fällen eigentlich nichts falsch machen. Das Problem liegt ja nicht auf seiner Seite und dafür muss er auch grundsätzlich nicht einstehen. Eine andere Frage ist, findet man das heraus? Der Kunde wird seine Kartenabrechnung prüfen müssen und es kann vielleicht einmal im einen oder anderen Fall auch Streit darüber geben und dann kann das vielleicht eine Beweisfrage sein, aber grundsätzlich trägt hier nicht der Kunde das rechtliche Risiko.
Das ist, wenn es um Kreditkarten geht, da sehen Sie also grundsätzlich kein Problem mit der Haftung. Wie sieht es denn aus, wenn ich in diesen Tagen mit der Bank Zahlungen am Computer abwickle, also E-Banking mache?
Die Situation ist da nicht anders, denn letztlich stellt die Bank ja das Sicherheitssystem zur Verfügung. In diesem Fall hier ist es eine Sicherheitslücke bei der Software, die dann auf Seiten des Webservers eingesetzt wird. Und wenn die Bank eine Software einsetzt, die einen Fehler hat, falls sie das tut, das wissen wir ja nicht, das ist ja nicht überall so der Fall, dann ist das letztlich auch ein Risiko in ihrem Bereich, für das sie einstehen muss.
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Sind da die Banken auch kulant gegenüber den Kunden? Geht das schnell?
Also ich habe in anderem Zusammenhang von den Fällen, von denen ich gehört habe, immer wieder an sich die Erfahrung gemacht, dass die Banken das kulant regeln. Es gibt ja auch andere Fälle, bei denen das Risiko eigentlich auf Seiten des Kunden ist. Das sind die Phishing-Fälle, von denen man vielleicht schon gehört hat, wo man also quasi verleitet wird, seinen Code einem Dritten bekannt zu geben, indem der eine offizielle aussehende E-Mail schickt und solche Dinge tut. Dort ist eigentlich der Kunde in Anführungszeichen das Problem, er wird getäuscht und auch in solchen Fällen habe ich bis jetzt in den Bereichen, wo ich das gesehen habe, immer an sich letztlich für alle Seiten zufriedenstellende Lösungen gesehen. Wie das dann rechtlich genau ausschaut, wenn es hart auf hart kommt, das ist eine andere Frage, aber so werden die Sachen in der Schweiz normalerweise nicht gelöst.
Das sagt der Experte für Internetrecht David Rosenthal im Rendezvous. Die italienische Marine schlägt Alarm. In Libyen befänden sich 600.000 afrikanische Flüchtlinge und alle warteten darauf, nach Europa gebracht zu werden. Der Chef der italienischen Armee ist deshalb heute vor den Medien getreten, um diese Geheimdienstinformationen zu veröffentlichen. Massimo Agostinis, was schlägt denn der Admiral vor? Was soll Italien, was soll die EU konkret tun?
Nun, auch der Admiral der italienischen Marine, Giuseppe De Giorgi, weiß nicht, was man tun kann. Der Grund ist einfach. Die große Zahl der Flüchtlinge hat mit den sehr vielen Konflikten zu tun. Syrien, Ägypten, Somalia, Mali und neuerdings auch Zentralafrika. Also von dort her kommen all diese Flüchtlinge und solange dort die Konflikte sind, werden die weiterhin nach Europa kommen wollen. Der Admiral sagt, er könne nur seinen Job erledigen, nämlich die Flüchtlinge aus dem Meer ziehen, um so Tragödien zu verhindern wie jene im vergangenen Oktober, als ein Flüchtlingsboot vor Lampedusa kenterte und 300 Menschen ertranken.
Eben im Moment kreuzt ja die italienische Marine mit ihren 5 Schiffen durchs Mittelmeer und rettet, Sie haben das gesagt, die Flüchtlinge, nimmt sie auf, die italienischen Schiffe. Hat sich denn dieses Vorgehen bewährt?
Laut der italienischen Marine ganz klar, es habe keine solche Tragödien mehr gegeben, da die Marine mit Satelliten die Flüchtlingsboote kaum stechen sie in See ortet und später dann aus dem Wasser zieht. Die Operation, die sei auch sonst gut, da Lampedusa, die Insel, wo sehr viele Flüchtlinge bislang immer landeten, die werde entlastet, eben weil die Schiffe die Flüchtlinge aus dem Wasser holen und dann besser in Italien auf dem Festland verteilen können.
Nun sagen Kritiker ja, diese Operation Mare Nostrum sei wie ein Magnet und treibe noch mehr Menschen zur Flucht an, da sie eben wüssten, dass sie von den Italienern aus dem Meer geholt werden. Was sagt der Admiral zu dieser Kritik?
Er widerspricht dem, weil er sagt, die Zahlen, die Statistik zeige, dass schon vor der Operation sehr viele Flüchtlinge losgezogen sind, dass mit der Operation jetzt nicht noch mehr kommen. Im Gegenteil, es habe sogar etwas weniger Flüchtlinge, die unterwegs seien, vielleicht eben wegen dieses Unfalls oder respektive dieser Tragödie, als eben dieses Schiff unterging mit 300 Personen. Der große Ansturm, also laut dem Admiral, der habe schon vor der Operation stattgefunden und werde weitergehen.
Bis vor kurzem starteten viele Flüchtlinge ab dem ägyptischen Alexandria nach Italien. Heute benutzen sie wieder vermehrt die Libyen- und die Tunesien-Route. Massimo Agostinis, warum das?
Ganz einfach, die Italiener, die haben die ägyptischen Schlepper gefasst. Seither ist diese Route, und das sind 66 Schlepper gewesen, die sind in italienischen Gefängnissen. Deshalb kommen keine Flüchtlinge mehr ab Ägypten. Ab Libyen und Tunesien kommen sie, weil dort können die Italiener nicht zugreifen, weil in Libyen und in Tunesien, da steigen die Schlepper nicht mit auf die Flüchtlingsschiffe. Die Distanz ist so kurz. Da sagen die Schlepper den Leuten einfach, den Flüchtlingen, geht einfach geradeaus, hier ist ein Handy und stecht in See. Sie selber bleiben aber in Sicherheit in Libyen oder in Tunesien.
Hier in Europa haben viele Menschen Angst vor Kriminellen, die da kommen. Kann da die Marine schon eine Selektion machen?
Ja, sie macht das. Die Schiffe, diese italienischen Marineschiffe, sind mit Interpol und den verschiedensten Polizeiorganisationen verbunden. Man nimmt die Fingerabdrücke der Flüchtlinge und sobald man jemanden erkennt, der gesucht wird oder der schon im Gefängnis gesessen ist, dann wird er in Italien auch wieder ins Gefängnis gesteckt und dann ausgeschafft, wenn möglich.
Einschätzungen von Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Utøya, der Name der kleinen, idyllischen Ferieninsel im malerischen Tyrifjord, steht seit 3 Jahren für das schlimmste Verbrechen in Norwegen seit dem Zweiten Weltkrieg. Am 22. Juli 2011 richtete dort der Rechtsextremist Anders Behring Breivik ein Blutbad unter Kindern und Jugendlichen an, die sich zu einem politischen Sommercamp versammelt hatten. 69 Menschen starben. Nun will die norwegische Regierung am Ort eine nationale Gedenkstätte errichten. Doch sie droht zu scheitern, denn die Lokalbevölkerung wehrt sich, wie sich gestern Abend zeigte, an einer öffentlichen Versammlung. SRF Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Der große Saal des Hotels Sundvolden in der Gemeinde Hole, gut 40 Kilometer westlich der norwegischen Hauptstadt Oslo. Hier hatten sich im Anschluss an die Terroranschläge vor 3 Jahren die Angehörigen der Opfer von Utøya versammelt. Gestern Abend war der Saal wieder voll. Unter den Teilnehmenden war Jon Øverby. Er gehörte vor 3 Jahren zu den ersten Helfern und rettete Jugendliche, die auf der Flucht ins Wasser gesprungen waren. Ich fordere, dass bei der Aufarbeitung der Terroranschläge nun endlich auch die demokratischen Spielregeln eingehalten werden und wir unsere Meinung sagen können, betonte Øverby in der Berichterstattung des Lokalsenders NRK Buskerud. Er und seine Nachbarn bemängeln, dass sie im bisherigen Prozess rund um die Gedenkstätte nicht mitreden durften. Dem entgegnete Regierungssprecher Jan Berge, dass es sich um eine Gedenkstätte für das ganze Land handle. Dafür soll eine 3 Meter tiefe Kerbe in eine kleine Halbinsel gesprengt werden. Dazu ist eine groß angelegte Publikumsanlage geplant. Gemäß Regierungsbeschluss ist die Eröffnung bereits 2015, zum 4. Jahrestag der Anschläge, geplant. Doch davon wollen jene Anwohnerinnen und Anwohner, die sich gestern Abend zu Wort meldeten, nichts wissen. Sie bezeichnen die vorgesehene Anlage als weiteren Anschlag auf die Gemeinschaft vor Ort. Zudem befürchten sie, dass das Ufer des Tyrifjorden angesichts des politischen Hintergrundes der Taten auf Jahrzehnte auch zu einem Wallfahrtsort für Rechtsextremisten werden könnte, welche mit den Motiven des verurteilten Terroristen sympathisieren könnten. Angesichts dieses kompakten Widerstandes äußerte die konservative Lokalpolitikerin Eva Bekkelund-Eriksen zum Abschluss der Veranstaltung große Zweifel, ob das millionenschwere Projekt je realisiert werden kann.
Ich glaube, es hat ein sehr nützliches Möte. Das ist ganz schwierig, wahrscheinlich unmöglich.
Das war ein sehr wichtiges Treffen. Und so wie es jetzt ausschaut, erachte ich das Projekt als sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, sagte Eva Bekkelund-Eriksen auf NRK Buskerud und forderte ihren Parteikollegen und zuständigen Minister Jan Tore Sanner auf, nochmals über die Bücher zu gehen. Sanner kommentierte anschließend an einer Medienkonferenz gegenüber der norwegischen Tagesschau:
«Das ist eine Sache, wo es viele starke Meinungen gibt und die gehen in eine andere Richtung. Und da ist es wichtig, bruke litt tid til å lytte og ha dialog med alle.
In dieser Frage gibt es viele und sehr unterschiedliche Meinungen. Deshalb ist es nun wichtig, dass wir mit allen reden, sagte Sanner. Er deutete damit auch an, dass seine bürgerliche Regierung, welche im letzten Herbst das rot-grüne Kabinett des Sozialdemokraten Jens Stoltenberg abgelöst hatte, durchaus vorstellen kann, die Pläne rund um die Gedenkstätte nochmals zu überprüfen. Die Auseinandersetzung um die Aufarbeitung der Folgen der Terroranschläge macht deutlich, wie schwer es Norwegerinnen und Norweger bis heute fällt, mit diesem Bruch in der jüngsten Geschichte umzugehen.
Und vor eins noch das da. Drohnen, also unbemannte Flugzeuge, kennt man vor allem aus dem militärischen Bereich. Aber auch zivil werden Drohnen zunehmend eingesetzt, in der Landwirtschaft zum Beispiel oder an Sportanlässen. Die kleinen Flugobjekte lösen in der Gesellschaft aber gemischte Gefühle aus, denn die an sich praktischen Drohnen können auch missbraucht werden. Für die Hersteller ist jedenfalls klar, Drohnen haben Potenzial. An der Aviatikmesse in Friedrichshafen ist ihnen darum eine Sonderschau gewidmet und Philipp Gempele hat sie sich angeschaut.
Das ist das Startgeräusch, da zählt er die Zellen, die Akkuzellen durch. Dadurch weiß ich jetzt, 4 Piper, 4 Akkuzellen sind da, Akku ist in Ordnung.
Markus Jama steht in einem eingezäunten Bereich in der Halle B5 der Messe Friedrichshafen. Mit einer Fernsteuerung in der Hand gleicht er einem Jungen, welcher mit seinem Rennwagen spielt. Vor Markus Jama steht aber ein technisch ausgefeiltes und viel wertvolleres Gerät. Es sieht aus wie eine große Spinne. Der sogenannte Octocopter funktioniert ähnlich wie ein Helikopter, aber mit 8 Armen und Propellern, Spannweite 80 cm.
Gut, dann starten wir. In einem Barometer- und Kompass-unterstützten Position Hold. Ich habe kein GPS in der Halle. Das heißt, die Flight Control muss sich jetzt darauf verlassen, was die Beschleunigungssensoren hier ansagen, was der Kompass und was das Barometer für Werte ausgibt. Aber er hält sehr gut die Höhe.
Trotzdem, man müsse viel trainieren, bis man diesen Oktokopter steuern könne. Aber auch für Laien gibt es, mindestens theoretisch, bereits eine Lösung, sagt Drohnenverkäufer Peach Tillmann. Die Drohne könne auch komplett autonom fliegen. So kann die Drohne zum Beispiel ein Paket von A nach B transportieren.
Das heißt, Sie können Missionen erstellen auf einem PC oder auf einem Tablet, können Sie hochladen auf die Flugsteuerung und die Flugsteuerung würde dann völlig autonom diese Route abfliegen.
Da diese Steuerung aber auf GPS basiert, müsse für den Notfall heute noch ein Mensch bereit sein. GPS funktioniert nicht zuverlässig genug. Auch Stefan Löbel stellt an der Aviatikmesse in Friedrichshafen Drohnen aus. Allerdings keine Helikopterdrohnen, sondern Flugzeugdrohnen. Diese würden heute erst militärisch eingesetzt. Größere Exemplare können zum Beispiel mit Waffen bestückt werden. Löbel zeigt an der Messe ein kleineres Modell.
Ja, das System selber mit einer Spannweite von 4 Metern, 50 Kilogramm maximale Abflugmasse, kann bis zu 10 Kilogramm an Zuladung aufnehmen. Sehen Sie hier verteilt auf 3 Sensorstationen und wird dann bis zu einer Flughöhe von 3000 Metern und auch bis zu 10 Stunden fliegen können.
Diese Drohne habe auch großes Potenzial im zivilen Bereich, zum Beispiel um Stromleitungen abzufliegen oder ein Katastrophengebiet zu überblicken. Dafür ist die Drohne mit verschiedenen Sensoren bestückt.
Zusätzlich zu was wir vielleicht von einer handelsüblichen Digitalkamera, so wie so im Handy da drin haben, sind sie Infrarotkameras und Infrarotchips. Das heißt, die im nahen, nicht sichtbaren Infrarotbereich sehen können, das heißt Wärmestrahlung aufnehmen. Das eignet sich zum Beispiel dafür, vermisste Personen zu finden. Kennt man heute teilweise von Polizeihubschraubern, wenn da eine Suchaktion startet.
Drohnen werden im zivilen Bereich vermehrt, aber auch für andere Zwecke eingesetzt. So versprühen heute erste Bauern bereits Pestizide mit Drohnen. Oder sie suchen die Felder ab, um Rehkitze vor dem Mähen zu entdecken. Alles ist heute aber nicht möglich. Das Schweizer Gesetz schreibt vor, dass der Pilot die Drohne immer direkt im Blick haben muss. Zudem gelten natürlich die Datenschutzbestimmungen, welche verhindern sollen, dass man zum Beispiel mit einer Drohne Fotos vor dem Schlafzimmerfenster seines Nachbarn machen kann.
Der Bericht von Philipp Gempele. Gleich im ersten und vierten mehr zur schönen neuen Drohnenwelt. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die hat Damian Rast.
Die Kritik am Roche-Grippemittel Tamiflu hält an. Das Medikament wirke nur sehr schwach und habe bisher unterschätzte Nebenwirkungen, erklärten Fachleute. Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit warnt gegenüber Radio SRF vor voreiligen Schlüssen. Es sei zu früh, um diese Analyse als letzten Schluss zu betrachten. Der Stromverbrauch in der Schweiz ist im vergangenen Jahr gestiegen im Vergleich zu 2012. Und zwar um 0,6% auf 59 Milliarden Kilowattstunden. Das ist der zweithöchste je erzielte Wert. Griechenland kehrt an den Kapitalmarkt zurück. Dafür gibt der Staat zum ersten Mal seit 2010 Anleihen heraus mit einer längeren Laufzeit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.